Vegane Ernährung liegt mittlerweile voll im Trend. Und so gut wie alle Supermärkte und Imbisse haben vegane Optionen im Angebot. Aber am besten schmeckt es natürlich, wenn man selber kocht. Dass das überhaupt nicht schwer sein muss, zeigen wir euch in dieser Folge.
Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.
Aber bevor es losgeht, noch ein Werbehinweis unseres Sponsors Rossmann. Rossmann hat mit der Marke Ena Bio mehr als 370 biozertifizierte Lebensmittel im Sortiment. Viele davon sind vegetarisch, glutenfrei, laktosefrei oder auch vegan. Wer sich also gesund und ausgewogen ernähren möchte, der findet bei Rossmann ein abwechslungsreiches Angebot. Da gibt es zum Beispiel den Ena Bio Haferdrink, der passt sehr gut ins Müsli oder zum Beispiel auch beim Kochen oder Backen. Passende Rezepte für die Ena Bio Produkte findet ihr auch in der Rezeptwelt von Rossmann. Natürlich gibt es dort auch Vorschläge für vegane Gerichte. Schaut einfach mal vorbei unter www.rossmann.de/Rezepte. Hi, ich bin Clara und heute sprechen wir über das Thema vegan kochen. Viele denken ja, dass sie für alle nicht veganen Zutaten irgendeinen Ersatz finden müssen, nur um dann vegane Schnitzel mit veganer Sauce Hollandaise zu kochen. Man kann aber auch ganz anders rangehen und wie man mit dem veganen Kochen anfangen kann, darüber spreche ich heute mit zwei Kolleginnen, die noch gar nicht im Podcast zu hören waren, nämlich Kathi und Valerie. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Schön, dass ihr hier seid. Bevor wir zum Thema kommen, hier mal kurz der Teaser aufs Ende der Folge. Dabei antworten wir nämlich eine Frage, die wir von unseren HörerInnen bekommen haben. Und dieses Mal geht's um das Thema, was ist denn eigentlich der beste vegane Eiersatz? Also bleibt dran, dann erfahrt ihr es. Und jetzt zu euch. Wie ist das denn bei euch, Kathi und Valerie? Ihr seid ja eigentlich schon relativ erfahren im veganen Kochen, oder? Habt ihr da vielleicht irgendwelche besonderen Tipps? Oder Kathi, ich weiß auch, du hast doch vor kurzem sogar eine Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin angefangen, oder?
Ja, genau. Ich beschäftige mich schon eine ganze Zeit mit dem Thema Ernährung, einfach weil ich tatsächlich bei jedem Stück Schokolade 2 Kilo mehr auf der Waage habe. Und ich habe auch festgestellt, ohne Milchprodukte geht es meiner Haut viel besser. Fleisch habe ich auch schon ein paar Jahre nicht mehr gegessen, aber ich lebe nicht vollständig vegan und ich möchte mir auch gar kein Label geben. Also für mich steht im Vordergrund einfach die Liebe zum Kochen und das Experimentieren, auch mal mit Routinen zu brechen. Und tatsächlich ist es so, mein veganes Rührei hat so viel Würze und Eigeschmack, dass sogar meine nicht-veganen Freunde davon überzeugt sind. Es gibt auch ähnliche Frühstücksrezepte mit sowas wie Leberwurst aus Kidneybohnen. Und beim Backen gibt es auch eine ganze Reihe von Alternativen, die nicht nur vegan, sondern auch tatsächlich gesünder sind. Ich habe vor kurzem mal vegane Brownies gebacken und dabei 700 Gramm Süßkartoffeln verwendet. Also laut meiner Erfahrung kann man die Süße auch durchaus von Gemüse zum Backen verwenden. Da vegane Ernährung nicht gleich vollwertig bedeutet und Mischköstler sich auch nicht automatisch gesund ernähren, wollte ich es dann genauer wissen und deshalb habe ich mich dazu entschieden, die Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin zu machen. Einfach um mir und vor allem auch meinem Umfeld tatsächlich mal alle Fragen rund um die vegane Ernährung und all die kritischen Stimmen und kritischen Nährstoffe zu beantworten. Wie ist es denn bei dir, Clara?
Ja, spannend erstmal. Also diesen wissenschaftlichen Hintergrund, den habe ich jetzt zwar nicht, aber bei mir ist es so, ich bin auch nicht zu 100% vegetarisch oder vegan. Ich koche Fleisch zum Beispiel, aber selber eigentlich so gut wie nie. Ich koche seit ungefähr einem Jahr auch sehr viel vegan. Also im Lockdown habe ich da angefangen, mehr herum zu experimentieren, weil ich einfach auch mehr zu Hause war und die Zeit dafür hatte. Ich finde es einfach toll, wie groß die vegane Auswahl in den Supermärkten mittlerweile ist. Das macht das Ganze natürlich viel einfacher. Was ich bei mir selber aber bemerke, mir fällt es schon schwer, Käse und Eier wegzulassen. Also ich koche zwar häufig vegan, aber was mir bei den vegetarischen Gerichten schwerfällt, ist eben Käse und Eier. Also das kommt einfach in vielen Sachen vor, die mir gut schmecken und da muss ich noch ein bisschen den Dreh für mich finden. Auch beim veganen Backen, da will ich noch mehr ausprobieren. Ich habe für mich rausgefunden, dass ich Milch super durch pflanzliche Milch ersetzen kann und da habe ich eigentlich auch keine echte Milch mehr zu Hause. So pflanzliche Milch, die habe ich dann eben auf Vorrat da und es gibt ein paar Basics, die ich sonst auch immer da habe zum veganen Kochen. Also vegane Butter, Tofu habe ich meistens zu Hause oder auch Gewürze, die halten ja ewig. Und getrocknete Hülsenfrüchte auch. Das sind so meine veganen Basics. Wie ist es denn bei dir, Valerie? Ich weiß nämlich, du kochst fast immer vegan, oder?
Ja, genau. Also ich koche eigentlich immer nur vegan. Ich bin schon, seit ich Teenie war, laktoseintolerant. Und daher habe ich sowas wie Joghurt, Butter, Sahne, Milch sowieso nur aus pflanzlichen Alternativen daheim. Ja, langgereifter Käse wie Parmesan kaufe ich auch seit 2 Jahren nicht mehr. Das war, muss ich sagen, anfangs schon etwas schwer, aber da gewöhnt man sich auch dran. Eier kaufe ich seit circa 1 Jahr nicht mehr. Die fehlen mir zu Hause aber auch nicht, da ich sie eh hauptsächlich zum Kochen, also insbesondere irgendwie am Wochenende bei Pfannkuchen und Waffeln oder so verwendet habe. Aber die Alternativen, auf die wir ja eh später eingehen, klappen für mich hier super. Und ja, daher sind Eier inzwischen auch nicht mehr in meinem Kühlschrank. Und ich kann tatsächlich gut sagen, dass es mir ja nicht schwerfällt, voll vegan zu kochen.
Ja, super. Also ich merke schon, wir können da eigentlich ziemlich gut auch voneinander noch lernen. Oder vor allem ich, weil wir auch ein bisschen unterschiedlich im Thema drin sind. Wollen wir vielleicht mal anfangen mit der Frage, warum sollte man denn überhaupt vegan kochen? Warum sollte man sich auch pflanzlich ernähren, vielleicht auch nur zwischendurch? Valerie, was sind denn deine Gründe dafür?
Also insgesamt kann man sagen, es gibt ja 3 so Hauptgründe, warum Menschen anfangen, sich vegan zu ernähren. Der erste wäre, für unser Essen leiden halt dann keine Tiere. Die werden ja gerade in der Massentierhaltung unter schlimmen Bedingungen gehalten. Das gilt nicht nur für Fleisch, sondern auch für Tierprodukte wie zum Beispiel Milch, wo ja viele erstmal nicht so dran denken. Und gerade diese Milch ist ja dann oftmals eben auch im Schokoriegeln und Co. drin. Der zweite Punkt ist natürlich das Klima, weil pflanzliche Ernährung einen geringeren Ressourcenverbrauch hat als tierische Produkte. Bei intensiver Tierhaltung werden zum Beispiel Boden, Grundwasser belastet durch die Verwendung von Antibiotika. Auch die Ackerfläche, die für Tiernahrung, also Soja und Co., genutzt wird, ist enorm. Und dass dafür immer wieder Regenwald abgeholzt wird, bekommt man ja auch immer wieder mit. Das war für mich auch so ein Hauptgrund, warum ich dann Käse und Eier auch endlich weggelassen habe. Oder für mich endlich. Genau, und der dritte. Es hat gesundheitliche Vorteile. Kommt natürlich auch immer drauf an, wie man sich jetzt vegan ernährt. Aber die meisten Veganerinnen und Veganer essen einfach viel mehr frische Produkte, also mehr Gemüse und Obst. Das ist ja auch eine Ernährungsform, die dazu anregt, sich viel mit gesunder Ernährung zu beschäftigen. Und das ist natürlich super.
Ich habe zum Klimapunkt auch nochmal ein paar Zahlen rausgesucht. Also wie du schon gesagt hast, verbraucht die Herstellung veganer Lebensmittel viel weniger Energie, Ressourcen und Wasser als die von tierischen Produkten. In nur 1 Kilo Rindfleisch stecken zum Beispiel 5 Kilo Futtermittel, 15.000 Liter Wasser und dazu kommt dann noch die Nutzfläche von ungefähr 27 bis 49 Quadratmetern. Insgesamt werden fast 3/4 der landwirtschaftlichen Nutzfläche der EU dazu verwendet, Nutztiere zu ernähren, also nicht den Menschen. Dieses versteckte Soja findet sich auch in anderen tierischen Produkten, also nicht nur in Fleisch. In einem Ei zum Beispiel stecken 35 Gramm Soja und ähnlich sieht es dann auch beim Käse aus. In 100 Gramm Käse steckt 25 Gramm Soja. Ich glaube, das wissen die wenigsten. Und im Jahr 2017 wurden 48% des Sojas weltweit allein in Brasilien und Argentinien produziert. Und was das für den Regenwald heißt, brauche ich euch gar nicht zu erklären. Das hast du eh schon gesagt, Valerie.
Trotzdem sind ja vegane Produkte nicht automatisch nachhaltig. Also zum Beispiel ist Zartbitterschokolade zwar vegan, aber den ganzen Tag Schokolade zu essen, bringt weder uns noch der Umwelt was, auch wenn es vielleicht lecker wäre. Also auch hier sollte man auf Bio und Fair achten, aber vor allem darauf, dass die Produkte saisonal, regional und möglichst unverarbeitet sind. Also die leckeren und natürlich veganen Erdbeeren dann erst kaufen, wenn es sie wirklich aus Deutschland gibt. Sonst schadet man ja wieder unnötig dem Klima.
Ja, das war jetzt so ein bisschen auch das Thema, was kaufe ich eigentlich ein? Was dann aber noch wichtig ist, ist auch die Frage, wie viel davon soll ich eigentlich essen? Also in welchem Verhältnis sollen denn die Dinge zueinander stehen? Und dafür gibt es die Ernährungspyramide, die kennt ihr vielleicht auch noch aus der Kindheit. Und wahrscheinlich wisst ihr auch noch, dass da auf jeden Fall auch Fleisch und Milchprodukte drin waren. Wir haben euch heute eine vegane Ernährungspyramide mitgebracht und wir haben auch ein Bild davon und das findet ihr bei uns auf der Seite. Der Link dazu ist in den Shownotes. Die vegane Pyramide, die besteht aus 6 Stufen und da gibt's verschiedene Ebenen, also von bitte viel davon zu lieber nicht so viel davon essen. Die Stufen sind wie bei der klassischen Ernährungspyramide in aufsteigender Reihenfolge und da fängt man einmal an bei den Flüssigkeiten, dann geht's weiter zu Obst und Gemüse. Der dritte Punkt sind dann Getreide und Kartoffeln. Dann als vierter Punkt, da ändert sich's eben im Vergleich zur klassischen, da sind dann Eiweißprodukte und Nüsse und Samen dran. Im fünften Schritt dann Öle, Fette und Salz und als letzten Schritt Süßigkeiten, Knabbereien und Alkohol. Also lasst uns die einfach mal im Schnelldurchlauf durchgehen, würde ich sagen.
Ja, los geht's mit den Flüssigkeiten. Am Tag solltest du also mindestens 2 Liter Wasser zu dir nehmen. Ich glaube, das weiß jeder mittlerweile. Am besten Leitungswasser, leichte Saftschorlen oder auch ungesüßter Tee. Auf der zweiten Ebene ist dann Gemüse und Obst. Hier sagt man ungefähr 3 Portionen Gemüse und 2 Portionen Obst pro Tag. Und eine Portion entspricht dabei ungefähr einer Handvoll. Gemüse und Obst bilden somit die wichtigste Grundlage, weil sie trotz niedrigem Energiegehalt gut sättigen und den Körper einfach mit wichtigen Vitaminen, Mineralien und Ballaststoffen versorgen. Die Deutschen essen übrigens meist mehr Obst und viel zu wenig Gemüse. Trockenobst ist auch gut, aber das würde ich auch nur in Maßen empfehlen wegen der hohen Zuckermengen.
Die dritte Ebene wäre dann Vollkorngetreide und Kartoffeln. Davon also Haferflocken, Reis, Quinoa, Buchweizen, sowas sollten wir 4 Portionen pro Tag essen. Besonders Vollkornprodukte sind da empfehlenswert, weil sie viel Mineralstoffe, Vitamine, komplexe Kohlenhydrate und Ballaststoffe enthalten und deshalb auch sehr lange satt machen. Außerdem ist Getreide eine wichtige pflanzliche Eiweißquelle. Müsli-Mischungen und Pommes zählen hier leider ja nicht dazu, weil sie viel zu viel Zucker bzw. gesättigte Fette enthalten.
Ja, wenn wir dann in die Ebene 4 kommen, da kommen die Eiweißprodukte, die Nüsse und die Samen ins Spiel. Und viele machen sich ja Gedanken, ob die vegane Ernährung überhaupt genug Eiweiße enthält. Und da können wir sagen, bei ausgewogener Ernährung auf jeden Fall. Am besten nimmt man da Hülsenfrüchte mit auf den Speiseplan und von denen kann man bis zu 3 Portionen am Tag essen. Und eine Portion, das wären hier ungefähr 50 Gramm rohe Hülsenfrüchte oder 100 Gramm verarbeitete Sojaprodukte. Also das wären Tofu, Tempeh oder auch Sojamilch, Sojajoghurt, sowas. Und dann gibt's noch die Nüsse und die Samen. Das sind auch wertvolle Eiweißquellen. Und neben dem Eiweiß enthalten die auch noch Vitamine, Mineralstoffe und essentielle Fettsäuren. Die haben allerdings ziemlich viele Kalorien. Also sehr gut kann man die als Toppings verwenden oder einfach als Snack zwischendurch.
Ja, gehen wir nochmal ein Stück höher in der Pyramide. Auf Ebene 5 findet ihr Öle, Fette und Salz. Und das sind Lebensmittel, die wir täglich nur in geringen Mengen zu uns nehmen sollten. Also ungefähr 2 bis 4 Esslöffel Fette und Öle zum Beispiel. Habt dabei im Blick, dass vor allem verarbeitete Lebensmittel oft versteckte Fette und jede Menge Salze enthalten. Öle, die reich an Omega-3-Fettsäuren sind, zum Beispiel Leinsamen, Raps und Walnussöl, sind generell top. Allerdings solltet ihr bei der Auswahl darauf achten, ob die Öle auch erhitzbar sind. Das heißt, nicht alle Öle sind zum Kochen geeignet. Wenn wir jetzt noch eine Ebene nach oben gehen, dann kommen wir zu den Süßigkeiten, salzigen Knabbereien und natürlich auch dem Gläschen Wein oder anderen alkoholischen Getränken. Das dürfen wir natürlich auch alles essen bzw. trinken, aber wirklich nur in moderaten Mengen.
Eine Sache hat in der Ernährungspyramide aber gefehlt und das ist ein Wort mit dem Gruselfaktor, also für manche zumindest. Das sind die Nahrungsergänzungsmittel. Und es stimmt, einige Vitamine und Spurenelemente kann man einfach schwer über pflanzliche Nahrungsmittel beziehen. Die sollte man dann gegebenenfalls ergänzen. Dazu gehören Vitamin D, Eisen, Jod, Zink und Selen. Diese Nährstoffe sind allerdings auch bei Mischköstlern nicht zwingend in ausreichender Form vorhanden. Zu den bei der veganen Ernährung wirklich kritischen Nährstoffen gehört der Klassiker Vitamin B12. Das ist auch das Wichtigste, weil es das wirklich gar nicht in pflanzlichen Lebensmitteln gibt. Das sollte man auf jeden Fall ergänzen. Aber das ist total einfach.
Vitamin B12 findet ihr übrigens ganz einfach auch in ausgewählten Zahnpastas, in gut sortierten Drogeriemärkten. Also wer keine Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen kann, für den kann das eine sinnvolle Alternative sein.
Naja, guter Tipp. Jetzt wissen wir eigentlich so, was gut für uns ist, aber noch nicht wirklich, wie wir das zubereiten sollen. Also lasst uns jetzt endlich mal in die Küche gehen und erstmal backen. Vegan klingt ja für viele kompliziert und es liegt vielleicht daran, dass man, wenn man am Backen denkt, eigentlich sofort Produkte wie Eier, Milch oder auch Schlagsahne im Kopf hat. Also so ging es mir auf jeden Fall auch immer. Was ich aber früher nicht wusste, die meisten Sachen, die kann man ziemlich einfach ersetzen und das sogar durch nicht industrielle Produkte, also unverarbeitete Sachen. Und das wollen wir hier mal erklären. Es gibt grundsätzlich beim veganen Backen aber eine Frage, die man sich zu Anfang stellen kann. Und zwar, will ich etwas Unveganes veganisieren, also zum Beispiel einen klassischen Käsekuchen vegan machen? Oder will ich gleich ein Rezept backen, das von vornherein vegan ausgelegt war? Es gibt also so zwei Herangehensweisen. Da ist alles möglich, also das könnt ihr für euch selber entscheiden und je nach Entscheidung findet ihr dann unterschiedliche Rezepte dazu. Wir haben übrigens auch ein paar Rezepte in die Shownotes gepackt. Hier aber kurz mal der Guide, was man womit ersetzen kann. Willst du mal anfangen, Kathi?
Ja, genau. Gehen wir es doch mal durch. Nummer eins, die Butter. Die gibt's einfach in pflanzlichen Alternativen. Am besten, ihr schaut nach palmölfreier Biomargarine. Da aber ein kleines Achtung, nicht jede Margarine ist vegan. Oft steckt beispielsweise Molke und Fischöl in Margarine. Um sicherzugehen, dass die Margarine wirklich vegan ist, solltest du immer die Zutatenliste auf der Verpackung überprüfen. Manche vegane Margarinen sind außerdem mit dem Vegan-Label gekennzeichnet. Es gibt noch ein paar weitere Tricks, zum Beispiel Sonnenblumenkernmus oder spezielles Backöl. Der Vorteil am Backöl, es ist oft gesünder aufgrund von ungesättigten Fettsäuren. In festen Fetten sind häufig viel gesättigte Fettsäuren, die eher nicht zu einer gesunden Ernährung gehören. Zu weiteren Alternativen findet ihr übrigens einen Link in unseren Shownotes.
Was auf der Hand liegt, ist natürlich Pflanzendrinks statt Kuhmilch zu nehmen. Die gibt's ja mittlerweile überall. Je nachdem, was man backt, lässt sich Kuhmilch in der Regel problemlos 1:1 durch Milchalternativen wie Hafermilch, Sojamilch, Mandelmilch ersetzen. Ich persönlich schwank immer so ein bisschen. Ich habe immer eine Phase, da benutze ich total gern Hafermilch und dann wieder ein bisschen eher in Richtung Mandelmilch oder auch mal Dinkelmilch habe ich für mich jetzt neu entdeckt. Dasselbe gilt auch für Sahne. Pflanzliche Sahne gibt's auch überall, etwa auf Basis von Hafer, Soja oder Reis. Zu Pflanzendrinks könnt ihr mal in Folge 51 unseres Podcasts reinhören. Da gibt's noch weitere Infos dazu.
Bei Schokolade ist das ähnlich. Also die gibt's natürlich überall, mittlerweile auch in vegan. Aber zum Beispiel Zartbitter, das ist eigentlich von Natur aus schon vegan. Da ist ja keine Milch drin. Wenn ihr aber sowas wie Milchschokolade in vegan sucht, da gibt's Sorten wie Hafervollmilch. Und in vielen Desserts, wenn wir schon beim Backen sind, da kommt auch Gelatine vor. Als vegane Version kann man da einfach Agar-Agar nehmen und mittlerweile gibt's das in den meisten Supermärkten zu kaufen. Und zum Eiersatz, was ja wirklich wichtig ist beim Backen, da kommen wir, wie gesagt, am Ende der Folge dazu und da zeigen wir euch die wichtigsten und die einfachsten Ersatzmittel.
Ja, Clara, wichtig beim veganen Backen ist noch, dass man es beim Verrühren der Zutaten nicht übertreibt, denn veganer Teig verliert sonst schnell mal an Konsistenz und wird sehr zäh. Also ich denke, die Süßspeisen haben wir jetzt ganz gut abgearbeitet. Dann lass uns doch jetzt mal zum Kochen kommen und vor allem der Frage, wie kriegt man es eigentlich richtig herzhaft hin? Ich denke ja, viele von uns kennen die deftige deutsche Küche noch aus ihrer Kindheit und wollen darauf auch ungern verzichten. Zumindest ist es bei mir so. Es gibt wirklich gute vegane Fleischersatzprodukte mittlerweile, zum Beispiel Schnitzel oder auch Burger Patties. Aber ehrlich gesagt sind die so stark verarbeitet, dass man die nicht jeden Tag genießen sollte. Schonender wären allerdings Alternativen wie zum Beispiel Natur- oder Räuchertofu sowie auch Sojagranulat. Hier kommt es immer auf die richtigen Gewürze an, das heißt lange einlegen und marinieren machen hier wirklich einen großen Unterschied. Die Konsistenz von Tofu könnt ihr übrigens auch beeinflussen. Wer es besonders knusprig mag, der presst den Tofu vorher. Das heißt, ihr legt den Tofu einfach zwischen zwei Holzbrettern und presst die Flüssigkeit heraus. Danach noch gut würzen, lange einlegen und dann sehr heiß in einer beschichteten Pfanne anbraten. Eine andere Option wäre Seitan. Der schmeckt oft fleischiger als Tofu und besteht aus dem Glutengerüst von Mehl. Es lässt sich also eigentlich auch ganz gut selbst herstellen. Allerdings hier, Achtung, wer eine Glutenunverträglichkeit hat, sollte wirklich dringend davon die Finger lassen, weil es sich um reines Weizeneiweiß handelt.
Da fällt mir gerade was dazu ein, Kathi. Vielleicht weißt du ja was dazu. Eine Freundin von mir hat eben genau diese Unverträglichkeit. Gibt es da eigentlich jetzt nur Soja oder Seitan? Oder gibt es da noch irgendwas anderes?
Sie könnte zum Beispiel auch mal Süßlupinen probieren. Das ist eine heimische glutenfreie Eiweißquelle, die wirklich ganz hervorragend schmeckt und dazu noch ganz viele gesunde, ungesättigte Fettsäuren aufweist. Alternative wäre auch noch Tempeh. Tempeh besteht aus fermentierten Sojabohnen und ist im Allgemeinen ein bisschen bekömmlicher, aber auch spezieller im Geschmack. Das muss man schon mögen.
Und wer von Tofu und Co. gar nichts wissen will, dem geht's vielleicht ein bisschen wie mir. Da empfehle ich Pilze. Also Champignons, Austernpilze, Shiitake sind eine super leckere Alternative und damit wird garantiert auch jedes Gericht herzhaft. Weitere Infos gibt's dazu in den Podcast-Notes. Genau, und so wie beim Fleisch kann man natürlich auch Käse ersetzen. Und auch hier gibt's schon einiges im Supermarkt, aber ja, wie beim Fleisch sind da verschiedene Zusatzstoffe drin, die man vielleicht nicht so oft essen möchte. Das Coole am veganen Käse ist aber, dass man ihn wirklich ganz einfach selber machen kann. Bei Pizza schwören viele auf Hefeschmelz. Dafür braucht man Hefeflocken und die gibt's inzwischen beispielsweise in jedem Bioladen. Wir haben da auf Utopia auch ein leichtes Rezept. In dem Rezept vermengt man einfach die zerlassene vegane Margarine oder etwas Öl, je nachdem, was man da hat, mit Mehl und Wasser in einem heißen Topf, bis es eine sämige Soßenkonsistenz bekommt. Dazu kommen dann die Hefeflocken, etwas Senf, Salz und Pfeffer dazu. Die Masse ähnelt geschmolzenem Käse und macht sich super auf Pizza und in Aufläufen. Man kann aber auch Frischkäse, Parmesan, Mozzarella und vieles mehr selber machen. Da haben wir ganz viele Rezepte auf Utopia zum Thema.
Was dann auch wichtig ist für ein deftiges Aroma, das sind die Gewürze. Und wir haben ja ganz kurz schon das Marinieren angesprochen. Und so eine Marinade, die kann man sehr schnell aus einem hochwertigen Pflanzenöl, etwas Essig, Gewürzen und Kräutern herstellen. Und da kann man selber aussuchen, was man da reinmacht. Den veganen Fleischersatz, den legt ihr dann einfach über Nacht in diese Marinade ein. Also zum Beispiel Tofu oder welchen Fleischersatz ihr dann eben hernehmen wollt. Plant aber mindestens 3 Stunden dafür ein. Und ihr könnt da eben, wie gesagt, variieren. Also was mir ganz gut schmeckt, ist eigentlich Paprikapulver oder Rosmarin und Chili. Man kann auch Knoblauch reinmachen. Und wenn man dann noch mehr von diesem Umami-Geschmack haben will, dann kann man auch sehr gut Sojasauce oder Miso-Paste hinzufügen. Die haben auch einen sehr intensiven Geschmack. Mit etwas Übung kann man auch auf Rauchsalz zurückgreifen oder es gibt sogar flüssiges Raucharoma, das heißt Liquid Smoke. Aber da muss man ein bisschen aufpassen, da sollte man anfangs nur sehr wenig davon benutzen, sonst schmeckt das alles dann komplett verräuchert. Ich habe es zum Beispiel selber noch nie benutzt. Das beste Raucharoma gibt's ja sowieso beim Grillen und bald geht die Saison auch wieder los. Wir haben übrigens auch einen eigenen Podcast schon dazu gemacht, das war die Folge 10. Da könnt ihr gerne mal reinhören und wenn ihr schon dabei seid, auch unseren Podcast abonnieren. Und in dieser Folge, da gibt's auch viele vegane Grilltipps. Was mir persönlich zum Beispiel super schmeckt, das ist gegrillter Mais, aber auch gegrillte Auberginen. Und auch dieses Gemüse kann man übrigens marinieren, das muss gar nicht unbedingt ein klassischer Fleischersatz sein. Und wie gesagt, plant da mindestens ein paar Stunden davor ein, vor dem Grillen. Und wenn ihr so veganen Fleischersatz ohne Marinade verwendet, also zum Beispiel vegane Würstchen, dann pinselt die am besten mit etwas Öl ein, dann werden die nicht zu trocken auf dem Grill. Eine Frage habe ich jetzt aber noch an euch zwei. Wie macht ihr das eigentlich, wenn zum Beispiel nicht veganer Besuch da ist und ihr vielleicht ein paar Fragen zu eurem Ernährungsstil bekommt? Also zum Beispiel so Aussagen wie, ja, das könnte ich gar nicht oder was isst man denn dann eigentlich? Ich glaube, wir kennen das alle so ein bisschen, vielleicht auch von Familienmitgliedern. Habt ihr da irgendwelche Tipps, wie man da damit umgehen kann?
Ja, also ich würde sagen, erstmal cool bleiben und das ist ja auch eure freie Entscheidung, euch zu ernähren, wie ihr wollt. Da muss man eigentlich niemandem Rechenschaft ablegen und das gilt natürlich auch in beide Richtungen. Ich glaube, Ernährung ist tatsächlich ein sehr emotionales Thema, finde ich, bei dem plötzlich scheinbar alle zu Ernährungsexperten werden, ohne sich jemals mit der eigenen Nährstoffzufuhr auseinandergesetzt zu haben. Mein Tipp wäre deshalb, sachlich bleiben, niemanden bekehren oder missionieren wollen und einfach bei direkten Fragen es nicht als Kritik zu werten. Manchmal sind Personen einfach auch nur neugierig und fremdeln vielleicht auch ein bisschen mit der ganzen Geschichte. Also ich persönlich habe festgestellt, dass man den SkeptikerInnen am besten begegnet, indem man einfach was Veganes anbietet, ohne groß darüber zu sprechen. Bestes Beispiel ist eigentlich mein veganes Gulasch aus Pilzen eingekocht in Rotweinsoße oder meine vegane Bolognese. Die hat tatsächlich jedem bisher geschmeckt und wenn es schmeckt, dann räumt man schnell mal jeden Zweifel aus. Wie sind denn deine Erfahrungen, Valerie?
Ja, also bei mir wissen inzwischen eigentlich die meisten, dass ich mich vegan ernähre, sodass es gar nicht mehr so thematisiert wird. Ich wechsle aber situationsbedingt auch mal auf vegetarisch, um bei Freunden und Bekannten keine extra Umstände zu machen. Klar wird man auch immer wieder mal gefragt, warum. Ich antworte dann meistens einfach fürs Klima und versuche, keine Diskussion zu beginnen. Denn ja, Kathi, wie du schon gesagt hast, kann ja jeder frei entscheiden, wie er sie sich ernähren möchte. Wir haben da auch einen coolen Leitfaden bei uns auf der Website, wie man mit unterschiedlichen Vorwürfen umgehen kann. Vielleicht findet ihr ja dann da auch eure Lieblingsantwort dazu.
Genau, schaut da gerne mal rein, weil ich denke, das kommt immer ein bisschen auf die eigene Situation drauf an. Und jetzt sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt und jetzt kommen wir endlich zur Frage mit dem Ei. Also ihr wolltet ja von uns wissen, was der beste vegane Eiersatz ist und wir haben da mal ein bisschen recherchiert. Und da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Fangen wir mal bei den süßen Sachen an. Und da könnt ihr ungefähr eine halbe reife Banane verwenden oder einen Esslöffel Apfelmus pro Ei. Das kann man dann wirklich einfach so ersetzen. Und für Eischnee gibt's auch einen super Trick, da könnt ihr Aquafaba verwenden. Das ist das Kochwasser von den Kichererbsen oder auch von anderen Hülsenfrüchten, zum Beispiel Bohnen. Achtung, das ist nicht das Einweichwasser, sondern das Kochwasser. Das geht auch mit dem Wasser aus der Dose oder aus dem Glas, wenn man die schon gekocht kauft. Und das lässt sich dann super aufschlagen. Da muss man ein bisschen Johannisbrotkernmehl hinzufügen, Backpulver und eine Prise Salz. Wir verlinken euch da auch die Anleitung und dann ist das wirklich wie Eischnee.
Einen weiteren Eiersatz erhaltet ihr, indem ihr einen Esslöffel Leinsamen zusammen mit 3 Esslöffeln heißem Wasser aufgießt. Nach ungefähr 10 Minuten entsteht dann ein Gel, was wie ein Ei den Teig bindet. Dann bleiben halt die kleinen Kerne im Teig zurück, was aber je nach Teig meist nicht stört. Für die, die einen glatten Teig brauchen, vermengt ihr 2 Esslöffel Soja oder Kichererbsenmehl und 2 Esslöffel Wasser miteinander. Für Rührei verlinken wir euch 2 Rezepte mit Tofu und Kichererbsenmehl. Für einen stärkeren Eigeschmack könnt ihr dann noch das Schwefelsalz Kala Namak hineingeben.
Und als letzte Möglichkeit könnt ihr natürlich auch veganes Ei-Ersatzpulver kaufen. Das ist dann aber ein ziemlich verarbeitetes Produkt. In verschiedenen Rezepten kann man das Ei übrigens auch komplett weglassen. Oft klappt das, zum Beispiel bei Gnocchi. Und das war's auch schon mit dieser Folge. Abonniert den Podcast doch gerne und lasst uns auch eine positive Bewertung da, wenn er euch gefallen hat. Themenvorschläge und Feedback könnt ihr wie immer an redaktion@utopia.de schicken mit dem Betreff Podcast. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.